Das Besondere am Narzissmus ist die damit verbundene Kraft, diese unbändige Energie, mit der Narzisstinnen und Narzissten vieles bewirken, im Guten wie im Schlechten. Herr Back, das Zitat stammt von Ihnen. Was meinen Sie dazu?
Ja, das ist tatsächlich so das Besondere am Narzissmus, dass mit einer ganzen Reihe an wirklich starken Effekten verbunden ist und das sowohl faszinieren kann, andere Menschen begeistern kann, aber eben auch zu vielen Konflikten führt und zu Ablehnung führt. Und das ist eine der paradoxen Eigenschaften des Narzissmus, die mich sehr fasziniert haben.
Was wäre da so eine schlechte Eigenschaft, die bekannt ist?
Dass Narzissten sehr egoistisch agieren. Also wenn es darum gilt, Ressourcen zu verteilen, dann haben sie gerne mehr. Wenn es darum geht, etwas für andere zu tun, dann macht ihr das vielleicht nicht so häufig. Es kommt häufiger zu Konflikten mit Narzissmus am Arbeitsplatz, in Beziehungen. Also da gibt es eine ganze Reihe an negativen Eigenschaften.
Die kennen wir so landläufig. Und die guten Eigenschaften, die sind ja vielleicht nicht so bekannt bei NarzisstInnen.
Ja, also es gibt eine ganze Reihe auch an Aspekten, wo wir erstmal sagen, das ist ja erstmal gar nichts Negatives. Beispielsweise das Selbstbewusstsein, das mit so einer Idee daherkommt, dass man etwas ganz Besonderes ist. Das kann natürlich dazu führen, dass man sich hohe Ziele setzt, dass man weniger stressanfällig ist und am Ball bleibt, auch wenn es mal Gegenwind gibt, weil man eben denkt, das ist eine ganz besondere Idee. Wir wissen, dass Narzissten oft besser bei anderen ankommen. Das ist auch erstmal etwas Positives. Also scheinbar scheinen sie irgendetwas zu tun, auch sozial, das uns am Anfang gefällt. Das heißt, da gibt es auch eine Menge an positiven Aspekten.
Und Herr Back, Sie sind uns heute aus Münster zugeschaltet. Das hört man vielleicht den Ton auch an. Die Tonqualität ist nicht gleich gut wie sonst. Sie sind Professor für psychologische Diagnostik und Persönlichkeitspsychologie an der Universität Münster. Würden Sie sich selbst auch als Narzissten bezeichnen? Weil Sie stehen ja wirklich sehr oft in der Öffentlichkeit, sind einer der renommiertesten Forscher auf diesem Gebiet.
Also gar nicht besonders. Ich habe natürlich wie alle anderen Menschen auch narzisstische Anteile, aber kann das dann nachvollziehen, wenn es mal Momente gibt, wo man irgendwie stolzer auf sich ist. Aber ich bin auch immer wieder perplex, wenn ich so waschechten NarzisstInnen begegne, wo das nochmal stärker ausgeprägt ist. Ja, insofern wie alle anderen Menschen auch.
Sie hören MitwisserInnen, den Podcast der Volkshochschule Zürich. Wir befassen uns heute mit Narzissmus. Was ist das eigentlich, Narzissmus? Woher kommt diese Eigenschaft?
Ja, also erstmal finde ich es sehr wichtig zu betonen, dass bei Narzissmus nicht primär um eine Krankheit geht, weil so wird sie häufig in der Öffentlichkeit beschrieben, sondern dass wir es hier mit einer Persönlichkeitseigenschaft zu tun haben, wie mit vielen anderen Eigenschaften auch, Schüchternheit, Ordentlichkeit, Intelligenz und alles Persönlichkeitseigenschaften, die ganz breit verteilt sind in der Bevölkerung und auf der jeder Mensch irgendeine Ausprägung hat. Ich vergleiche das gerne mit der Körpergröße, weil da können wir auch nicht sagen, Körpergröße, das betrifft mich nicht, sondern wir alle haben irgendeine Körpergröße und so ist es beim Narzissmus auch. Wir alle haben irgendeine Ausprägung, manche eben sehr niedrige, manche höhere, die meisten sind irgendwo in der Mitte. Das heißt, es geht um eine Persönlichkeitseigenschaft und die ist vor allen Dingen durch so drei Bausteine, auf denen wir eben unterschiedlich stark ausgeprägt sein können, gekennzeichnet, nämlich einmal so Grandiositätsvorstellung, also die Idee, ich bin etwas ganz Besonderes.
Also überragend zu anderen so.
Genau, also die Vorstellung, man kann ganz besondere Dinge, aber auch einfach so eine Idee von sich, man ist etwas Besonderes. Es gibt so ein schönes Zitat von Salvador Dalí, der gesagt hat, jeden Morgen, wenn ich aufwache, erlebe ich die schönste aller Freuden, nämlich die, Salvador Dalí zu sein. Also diese
bekannte spanische Künstler, meinen Sie?
Genau, also diese Begeisterung an sich selbst, das ist so ein bisschen dieser Teil.
Das ist ein Aspekt, die Grandiosität, genau.
Genau. Der zweite, das ist so ein Anspruchsdenken. Also dieses Gefühl, man hat mehr verdient als andere, das hängt natürlich zusammen mit der Idee, dass man was Besonderes ist. Deswegen hat man auch mehr verdient. Man will also irgendwie mehr ab vom Kuchen. Man hat das Gefühl, das eigene Leben sollte auch irgendwie was Besonderes bieten. Und der dritte Aspekt wäre das Streben nach sozialem Status, nach sozialer Aufmerksamkeit. Und auch das ist etwas, was wir alle kennen. Erstmal muss man sagen, dass soziale Aufmerksamkeit für Menschen generell was Positives ist, auch hohes Gut ist, auch weil es so eine begrenzte Ressource ist. Wir können die Aufmerksamkeit zu einem Zeitpunkt nicht allen gleichmäßig zuwenden. Deswegen ist es eine begrenzte Ressource, wo wir alle ein positives Gefühl rausbekommen, wenn wir eine positive Aufmerksamkeit von anderen bekommen. Bei Narzissten ist es so, dass sie darauf ein bisschen stärker anspringen. Und zwar im Positiven wie auch im Negativen. Also noch stolzer als andere sind, wenn sie von anderen bewundert werden, und noch ärgerlicher werden als andere, wenn sie missachtet werden.
Sie haben jetzt diese drei Eigenschaften erwähnt und ausgeführt. Das sind ja eigentlich Eigenschaften, die gemeinhin in unserer Gesellschaft, in der westlichen Leistungsgesellschaft, sehr hohe Anerkennung genießen. Und gleichzeitig haben Sie auch eingangs selbst ja gesagt, es sei keine pathologische Eigenschaft.
Ja.
Und das steht ja in einem gewissen Widerspruch, weil oft wird ja Narzissmus ja eigentlich so gemeinhin als etwas Negatives bezeichnet. Aber Sie haben ja jetzt das eigentlich auch positiv konnotiert.
Genau, das hat wahrscheinlich mit den starken Auswirkungen zu tun. Es gibt eben auch diese negativen Affekte und auf die wird sich dann häufig fokussiert. Und es hat auch mit dieser Erklärung von Narzissmus als Krankheit zu tun. Wenn wir das so als Krankheit auffassen, dann haben wir das Gefühl, okay, selbst wenn da was Positives läuft, da ist eigentlich irgendwie etwas entweder Manipulatives oder Traumatisiertes im Hintergrund, was das eigentlich erzeugt. Und wenn man sich so ein bisschen von diesem Ballast löst, der eigentlich wissenschaftlich wirklich nicht haltbar ist, dann kann man das eigentlich neutraler sich anschauen und kann sagen, okay, diese Grandiositätsvorstellung, dieser Anspruch, man hat mehr verdient, dieses Streben nach Aufmerksamkeit, darin gibt es einfach erstmal Unterschiede zwischen Menschen, ne? Das hat unterschiedliche Gründe, können wir vielleicht gleich drüber sprechen, Genetik, Umwelt, ne? Diese gibt es einfach und die haben Konsequenzen. Und Menschen, die da eine sehr starke Ausprägung haben, die streben eben nach mehr. Und es kann dazu führen, dass sie sehr positive Effekte erzeugen, aber eben auch sehr negative Effekte. Und weil das so ist, weil es eben keine sehr neutrale Eigenschaft ist, deswegen reden wir so viel darüber. Und die negativen Aspekte, die werden dann natürlich auch entsprechend stark bewertet.
Sie haben die Gründe erwähnt. Was sind die Gründe? Es gibt ja einerseits sicher kulturelle Prägung, aber auch genetische. Wie ist
Genau.
das Verhältnis oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist tatsächlich so wie bei den meisten Persönlichkeitseigenschaften erstmal, dass es ziemlich genau 50-50 ist, Genetik, Umwelt. Und das ist erstmal eine wichtige Botschaft, weil wir bei Narzissmus selten über jetzt die Gene sprechen. Aber auch hier ist es eben so, dass es wirklich einen substanziellen genetischen Anteil erstmal gibt. Was ganz interessant ist, wenn wir uns dann den anderen 50% zuwenden, der Umwelt, dann ist so, dass in der Öffentlichkeit meistens exklusiv über die Erziehung gesprochen wird. Also irgendwas muss doch da mit den Eltern sein und irgendwas muss dann auch da richtig schief gelaufen sein. Das hat dann wieder mit dem Krankheitsbild zu tun. Wenn wir uns das in der Forschung anschauen, dann wissen wir es aus so verhaltensgenetischen Studien mit eineigen, zweieigen Zwillingen, dass wahrscheinlich diese, man nennt es dann geteilten Umwelten, also der Erziehungsstil der Eltern beispielsweise oder auch der soziale Hintergrund, in dem Personen aufwachsen, sind, dass das wahrscheinlich einen relativ geringen Einfluss hat auf die Entwicklung des Narzissmus. Auch das gilt für andere Persönlichkeitseigenschaften. Das heißt, das Interessante ist hier Genetik und wenn es um die Umwelt geht, dann wahrscheinlich andere Quellen. Und wenn wir genauer darüber nachdenken, dann fallen einem da einige ein, die da interessant sein könnten. Im Kindergarten, in der Schule, in den Freundesgruppen, romantische Beziehungen, unsere berufliche Werdegang, all das sind natürlich auch Aspekte der Umwelt, die dazu führen können, dass wir mehr oder weniger narzisstisch werden. Und dazu wissen wir noch relativ wenig, weil wir eigentlich hauptsächlich auf die Eltern geschaut haben und deren Erziehungsstil. Und beim Erziehungsstil ist es so, da gibt es meistens dann noch die Idee, naja, wahrscheinlich wurden die Kinder irgendwie durch eine besonders kalte Erziehung traumatisiert. Das erzeugt irgendwie eine innere Leere und die muss narzisstisch kompensiert werden. Das ist so die klassische psychoanalytische Idee hierzu. Empirisch finden wir das nicht, muss man ganz klar sagen. Also es gibt wenig Evidenz dafür, dass da irgendwie tiefe Traumata dahinter liegen, beim Narzissmus als Persönlichkeitseigenschaft. Wenn in der Erziehung was drin liegt, dann wahrscheinlich eher so ein übermäßiges Lob, so ein auf das Podest stellen. Das heißt, es funktioniert eigentlich viel einfacher, nämlich über ganz normale Lernmechanismen.
Also sehr große Aufmerksamkeit meinen Sie, die beispielsweise einem Kind in der Erziehung zuteil wird.
Genau, also wenn dem Kind immer gesagt wird, niemand malt so schöne Bilder wie du, ne, das ist ganz, du kannst so schön singen wie niemand anderes, das ist großartig, ne? Also wenn es so übermäßiges Lob ist, dann scheint es, da gibt wenige Studien, die das wirklich gut untersuchen können, weil man dafür längsschnittliche Studien braucht, wirklich. Aber die zeigen, dass es so einen kleinen Effekt in diese Richtung gibt, der ist aber wirklich klein. Und wahrscheinlich sind andere Gründe der Umwelt noch wichtiger, plus die Gene eben.
Genau, Sie haben den genetischen Aspekt jetzt auch erwähnt. Was weiß man hierzu bei den genetischen Aspekten von Narzissmus?
Ja, nicht viel mehr, als dass es eine genetische Verankerung gibt. Auch das ist nichts Besonderes. Das wissen wir auch aus bei vielen anderen Eigenschaften. Es gibt zahlreiche Studien, die versucht haben, spezifische Gene dingfest zu machen. Diese Ansätze sind bislang, muss man wirklich sagen, grandios gescheitert. Das ist beim Narzissmus auch so. Es gibt jetzt verschiedene Ideen, was für biologische Systeme daran beteiligt sein könnten. Eine mögliche Idee wäre, dass es auch was mit dem dopaminergen System zu tun hat, also ein System, was zumindest sehr stark beteiligt ist bei solchen positiven Reaktionen auf potenzielle neue Belohnungen. Ne? Also auf so eine Tendenz, immer wieder neue Belohnungen zu finden. Und das passt zumindest sehr gut zu dem, was wir über Narzissten wissen. Die haben eher so eine Tendenz, sich anzunähern als an neue Belohnungen. Also neue Menschen kennenlernen, neue Dinge ausprobieren, mehr Risiko in Kauf nehmen. Das heißt, das wäre so eine Idee, dass es damit zu tun haben könnte.
Dies wäre ja aber wiederum eigentlich auch ein Argument dafür, dass die kulturelle Prägung ja mit hineinspielt, weil nicht in jeder Gesellschaft wird ja das gleiche Verhalten belohnt, also die Dopaminausschüttung.
Ja, wobei wir häufig da dazu neigen, solche kulturellen Unterschiede eher zu überschätzen. Also es gibt, ist tatsächlich so, dass wir schon auch kulturelle Unterschiede finden. Also wenn wir jetzt Nationen vergleichen, beispielsweise in ihren Narzissmus-Scores, das ist methodisch nicht ganz so einfach, aber gibt so leichte Tendenzen dazu, dass beispielsweise, ist jetzt nicht besonders verwunderlich, aber in den USA die Werte ein bisschen höher sind. Es ist aber nicht so, dass das wirklich große Effekte sind. Und die Quintessenz ist eher, in allen Kulturen finden wir die ganze Bandbreite Ausprägung. Und ich glaube, was da wichtig ist zu sehen, ist, dass Narzissmus eben auch ganz unterschiedlich ausgelebt werden kann. Ne? Also diese Tendenz, irgendwas soziale Aufmerksamkeit zu bekommen, sozialen Status zu bekommen, das heißt ja nicht nur auf einer Yacht zu sein und mit den Dollarscheinen um sich zu wedeln, sondern das kann in beispielsweise stärker kollektivistischen Kulturen heißen, damit anzugeben, wie sehr man der Gemeinschaft etwas beiträgt, wie unglaublich großartig die eigene Hilfsbereitschaft ist, dass man der beste Freund, die beste Freundin der Welt ist. Ne? Also auch auf diesen Bereichen kann man natürlich das ausleben, den Narzissmus.
Dazu gibt es, glaube ich, das Stichwort reflektierten Narzissmus. Was ist damit genau gemeint?
Dieser Begriff selbst wird in der Forschung jetzt seltener verwendet. Es gibt so diese Idee des kommunalen Narzissmus. Also das ist genau dieser Punkt, ne, den Narzissmus auszuleben auf einem Feld des Miteinander, des Füreinanders. Das heißt, dass dort dann immer noch für sich persönlich etwas erreicht wird, aber indem man etwas für andere tut. Und das muss ja auch nicht schlecht sein. Das kann ja auch dazu führen, dass für andere etwas getan wird. Und das ist natürlich auch etwas, was man ja bedenken kann, wenn es darum geht, wie kann man eigentlich Narzissmus nutzbar machen. Schafft man es, Narzissten eben anzubinden an auch diesen kollektiven Nutzen und Narzissten zu zeigen, naja, selbst wenn du nur vorankommen willst, dann ist es sinnvoller, anderen zuzuhören, für gemeinsame Ziele zu kämpfen, weil dann erreichst du mehr Aufmerksamkeit.
Sie haben vorhin eben erwähnt, dass eigentlich der biologische Aspekt, die Genetik, wenn man das so sagen möchte, eine Blackbox ist. Und trotzdem gilt Narzissmus eigentlich so als gemeinhin als männliche Eigenschaft. Gibt es da evidenzbasierte Daten dazu?
Ja, es gibt mittlerweile wirklich große Meta-Analysen über Hunderttausende von Personen. Und wenn wir uns das anschauen, dann finden wir einen Geschlechtseffekt in der Form, dass Männer höhere Narzissmuswerte haben, aber der ist viel, viel kleiner, als wir gemeinhin annehmen. Also da gilt das Gleiche wie für die Kulturen, nämlich dass wir bei Männern und bei Frauen, bei jeglicher Art von Geschlechtern, die ganze Bandbreite wirklich finden. Und diese Unterschiede sind minimal. Das heißt, wenn wir uns die Verteilung anschauen, die liegen fast perfekt übereinander. Es gibt so ein paar Ideen und auch Evidenz dafür, dass zum Teil der Narzissmus ein bisschen anders ausgelebt wird. Also, dass diese narzisstischen Ellbogen ein bisschen stärker bei Männern ausgelebt werden, bei Frauen ein bisschen verdeckter. Das wissen wir auch aus anderen Forschungskontexten, dass diese aggressiven Elemente bei Frauen ein bisschen verdeckter stattfinden. Und wir sehen so sehr geschlechtsstereotype Unterschiede zum Teil, was so die Spielfelder angeht, also dass Männer stärker mit dem Beruf und Frauen eher mit der Güte und dem Aussehen das narzisstisch ausleben. Aber auch das ist keine, also weit entfernt von einer 1:1 Zuordnung, sondern auch, was diese Spielfelder angeht, gibt es bei Männern und Frauen alles. Das heißt, auch da, wie bei vielen anderen Eigenschaften, es hilft nicht so viel, in die Geschlechtsschubladen zu schauen, sondern man muss wirklich auf die einzelnen Menschen da schauen.
Genau, das darf sicherlich vieles im Fluss natürlich, was als gemeinhin männliche und weibliche Eigenschaften gelesen werden. Wie stark ist Narzissmus eigentlich verbreitet so in der Gesellschaft?
Ja, das ist immer eine Frage, ab wann man sagt, jemand ist ein Narzisst, eine Narzisstin. Und im Prinzip kann man das nochmal klar machen. Man kann die Frage wieder mit der Körpergröße verbinden und sich die Frage stellen, wie viele große Menschen gibt es eigentlich? Und dann merken wir, okay, wir müssen irgendwo eine Grenze setzen und sagen, okay, das nennen wir jetzt groß. Und dann können wir auch sagen, wie viele große Menschen es gibt. Wenn wir so die üblichen, sag ich mal, statistischen Daumenregeln ansetzen, ja, dann würden wir sagen, dass 16% der Bevölkerung überdurchschnittlich hohe Werte in Narzissmus haben und in diesem Sinne dann als Narzissten, Narzisstinnen bezeichnet werden könnten, also jede sechste Person. Und dann hat es natürlich damit zu tun, in welchen Altersstufe es zu tun hat. Bei jüngeren Menschen wird es eher jede vierte bis fünfte Person sein, bei älteren eher jede siebte bis achte Person. Ne, aber so in diesem Rahmen kann man das sehen.
Jede sechste Person, das ist dann doch immerhin gar nicht so viel, wie man vielleicht so auf den ersten Blick denkt. Und trotzdem eben bekommt dieser Narzissmus doch sehr viel Aufmerksamkeit.
Das hat genau mit diesen Effekten zu tun. Ne? Also wir wissen eben, dass diese Sechstel der Person, wenn wir es mal darauf reduzieren, dass sie eben sehr starke Effekte haben, dass sie besser ankommen beim ersten Eindruck, dass sie dadurch eher in Führungspositionen kommen, dass sie beim Dating eher gewählt werden und andersrum, dass sie mehr Konflikte erzeugen in romantischen Beziehungen, dass sie am Arbeitsplatz zu Burnout führen können, aber auch dazu, dass Organisationen sich Dinge trauen und erfolgreich werden. Also in beide Richtungen wirklich starke Effekte haben können und deswegen wird auch über eine Narzisstin viel geredet, was deren Tendenz, Aufmerksamkeit zu erzeugen, entgegenkommt.
Mit anderen Worten, Narzissmus lässt kein Mensch kalt.
Genau, so kann man es sagen. Ja.
Sie werden bei uns am 22. Mai eine Vorlesung halten im Rahmen der Ringvorlesung Narzissmus, die bereits Mitte April startet. Was erwartet da die ZuhörerInnen?
Ja, ich möchte mit dem Publikum eine Reise machen durch die spannende Welt des Narzissmus. Ich habe angefangen mit der Frage, ja, was ist das eigentlich? Wie kann man das eigentlich fassen, dieses Phänomen, über das alle reden? Ich werde zeigen, was unsere gängigen Vorstellungen so sind und was an diesen Vorstellungen auch eher Mythen sind und wie wir denn wirklich Narzissmus fassen können, also was sich dahinter verbirgt, wie NarzisstInnen ticken. Und ich werde dann dem Publikum so ein bisschen die Wahl lassen, in welche Richtung wir abbiegen. Wir können uns beschäftigen mit der Entwicklung, also wo kommt das eigentlich genau her, mit der Frage, wie können wir eigentlich NarzisstInnen im Alltag entdecken? Gibt es da so bestimmte Signale, an denen wir das erkennen können? Wir können uns anschauen, was eigentlich mit Dating und romantischen Beziehungen ist und mit der Frage, was eigentlich mit der Generation Me und den sozialen Medien auf sich hat. Also ein weites Feld, einen wissenschaftlichen Rundumschlag zum Thema Narzissmus mit hoffentlich vielen neuen und auch unterhaltsamen Einsichten.
Das klingt sehr spannend und so wie ich Sie erlebe, bin ich sicher, dass Sie nicht nur den NarzisstInnen die Möglichkeit geben, sich einzugeben.
Selbstverständlich.
Herr Back, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.